Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Michael Bröker und wir starten jetzt zusammen in diesen neuen Tag. Es ist Dienstag, der 20. Juli. Sie hören mich heute aus meinem alten Kinderzimmer in Meckenheim, ein kleines Städtchen im Rhein-Sieg-Kreis, auf Heimatbesuch im Krisengebiet. Mein Elternhaus blieb zwar von den Fluten verschont, aber Freunde und Bekannte in den Nachbarorten hatten dieses Glück nicht. Sie haben ihre Heimat verloren, ihr Hab und Gut. Manche auch ihre Mutter oder ihren Vater, wie die Kinder des 46-jährigen Oliver Diehl, der bei der Freiwilligen Feuerwehr in Altena im Einsatz ums Leben kam. Armin Laschet würdigte ihn in seiner WDR-Ansprache als Helden. Die Trauer ist omnipräsent und auch die Debatte über Versäumnisse und Fehler, na klar, sie ist in vollem Gange und sie muss es ja auch sein. Doch im Schlechten das Gute sehen, auch das ist eine Perspektive. Dieser gnadenlose Optimismus, das darf ich, verzeihen Sie mir das als Rheinländer sagen, ist ja gerade in dieser unserer Region so ausgeprägt. Und wenn es etwas gibt, das Hoffnung spendet, dann ist es die unglaubliche Solidarität, die Mitmenschlichkeit, die Hilfsbereitschaft gerade in Momenten, wo Trauer eigentlich dominieren müsste. Die Caritas spricht schon jetzt von einem Spendenrekord. Menschen verschenken Möbel, Kleidung, Spielzeug. In Andernach in Rheinland-Pfalz sind zwei Lagerhallen, 3000 Quadratmeter Platz bis unters Dach mit Spenden gefüllt. Menschen setzen ihr Leben ein, um andere zu retten. Wie der krebskranke Bauunternehmer und Baggerfahrer Hubert Schilles, der einen Grundablasskanal an der Steinbach-Talsperre bei Euskirchen sicherte und jederzeit selbst zum Opfer hätte werden können. Es gibt diesen Unternehmer, der 1000 Frikadellen zu den Aufbauhelfern in ein Eifeldorf schicken ließ.
Heute Morgen sind die Frikadellen ausgegangen. Da habe ich dann bei Polyfood in Bad Hönningen angerufen. Alex Klimetzki, der Geschäftsführer dort, sich sofort reingehangen, ins Zeug gehangen und mit einer Metzgerei in Bad Hönningen 1000 Frikadellen organisiert, die jetzt mit dem Kühlwagen gleich hier ankommen, damit wir weiter hier die ganzen Helfer und Einsatzkräfte noch kostenlos mit Essen versorgen können. Und das wird in den nächsten Tagen weitergehen und ich werde jetzt auch noch ein bisschen hier gleich helfen.
Es gibt die Familien, die Fremden in ihrem Haus ein Obdach geben, weil diese ihr eigenes verloren haben.
Hallo zusammen. Wir sind Familie Rodig aus Andernach und möchten unsere Hilfe den Betroffenen aus dem Ahrweiler Bad Neuner-Gebiet anbieten und unsere Unterkünfte, unsere Ferienhäuser zur Verfügung stellen.
Über die sozialen Medien melden sich Hofbesitzer und bieten ihre freien Stallungen für Tiere an, deren Zuhause weggespült wurde.
Wenn jemand von euch Not hat und Tiere wo schnell unterbringen muss, ich habe einen kleinen Mutterkuhbetrieb, wir können hier 30 Tiere von jetzt auf gleich aufstallen. Das stelle ich jetzt zur Verfügung. Jungrinderfresser, 30 Stück können hier bei mir von heute auf morgen eingestellt werden.
Auch die Wirtschaft hilft, na klar. Die Deutsche Telekom gibt unbegrenztes Datenvolumen für ihre Kunden in der betroffenen Region. Hotels bieten Zimmer gratis an. Baumärkte geben Warengutscheine an Kunden aus, die ihre alten Wasserpumpen bringen, damit der Baumarkt sie in die Krisengebiete verteilen kann. Aber es ist vor allem natürlich die Hilfe im Kleinen, die ohne Kameras und Aufmerksamkeit stattfindet, die bewegt und berührt. Tausende Menschen, Nachbarn, Freunde, Bekannte, Fremde, die einfach die Schaufel aus dem Schuppen holen und fragen, wo kann ich hier anpacken?
Und wir haben gehört, dass hier Hilfe gebraucht wird und wir sind gekommen und wir haben gesehen, dass sehr viel Hilfe gebraucht wird, dass auch noch weiterhin Hilfe gebraucht wird. Also wenn noch weitere Helfer kommen, wäre das cool. Wir haben vor allem in Kellern den Schlamm und das Wasser aus den Kellern rausgeschippt und mit Eimerketten die Keller freigeräumt.
Solche Menschen habe auch ich gestern gesehen, hier in meiner Region. Sie arbeiten Tag und Nacht für den Wiederaufbau ihrer Heimat. Es ist besser, ein Licht anzuzünden, als die Dunkelheit zu verfluchen, soll Konfuzius gesagt haben. Oder wie wir auf Rheinisch hier sagen, mir stund zusammen. Unsere weiteren Themen heute. Trotz der großen Hilfsbereitschaft muss man jetzt natürlich auch darüber reden, was wir tun müssen, damit bei der nächsten Flut nicht wieder so viele Opfer zu beklagen sind. Eine Reform der bisher noch föderalen Struktur des Katastrophenschutzes ist geboten. Der Präsident der Bundesvereinigung des Technischen Hilfswerks, Marian Wendt, fordert genau das bei uns heute im Podcast. Weniger Zuständigkeiten für die Landkreise.
Da muss die Debatte aufhören und da kann es nicht darum gehen, ich will meine Fähigkeit behalten oder ich will meine Zuständigkeit behalten. Das verstehen die Leute nicht. Die Leute wollen, dass sowas nicht passiert. Und die Leute wollen ordentlich gewarnt werden, wenn schwerer Regen kommt. Und da ist denn egal, ob das die Landkreise schaffen oder nicht schaffen. Und wenn sie nicht schaffen, muss jemand anders machen. Punkt.
Außerdem sprechen wir mit Heike Alfeis aus Kall im Kreis Euskirchen. Sie ist Schulleiterin und eine Betroffene des Hochwassers.
Ich habe im Hochparterre gewohnt. Und zwar in einem wirklich hohen Hochparterre. Also ich habe wirklich niemals, also wirklich nicht im Ansatz in meinen kühnsten Träumen damit gerechnet, dass sowas passieren kann.
Wir schütteln den Kopf über Unsportliches beim größten Sportereignis der Welt und wundern uns über das neue grüne Gesicht von Barbie.
Ich möchte keinen Zweifel daran lassen, dass diese föderale Struktur im Bevölkerungs- und Katastrophenschutz richtig ist.
Das sagte der Innenminister Horst Seehofer gestern nach seinem Besuch an der Steinbachtalsperre im Kreis Euskirchen. Der Damm drohte zu brechen, das blieb der Region Gott sei Dank erspart. Aber die Diskussion ist eröffnet. Wie resilient ist die Gesellschaft bei Katastrophen? Trotz einer frühen Vorhersage der Meteorologen wurden viele Bürger nicht gewarnt. Geht der Katastrophenschutz am Kompetenzwirrwarr zugrunde? Marian Wendt ist Präsident der THW-Bundesvereinigung und CDU-Bundestagsabgeordneter aus Sachsen. Er fordert eine grundlegende Reform des Bevölkerungsschutzes. Ihn hat mein Kollege Stefan Rupp gestern angerufen.
Schönen guten Morgen, Herr Wendt.
Schönen guten Morgen, Herr Rupp.
Sie sind seit April 2018 der Präsident der THW-Bundesvereinigung. Was hören Sie aus dem Krisengebiet? Wie ist die Lage vor Ort?
Also die Lage ist natürlich dramatisch. Das heißt, wir sind immer noch in der sogenannten Chaosphase. Das heißt, wir müssen immer noch sortieren, wo sind Einsatzstellen, wo müssen Leute gegebenenfalls geborgen werden, wie ist das Schadensbild insgesamt. Die Leute können natürlich noch nicht zurück teilweise in ihre Häuser. Und das muss alles noch weiter sortiert werden und aufgearbeitet werden. Es gibt wirklich noch nicht nur heute, sondern auch die nächsten Wochen, Monate und wahrscheinlich Jahre hinaus viel zu tun.
Sie sind ja auch klar aktives THW-Mitglied und sozusagen auch auf dem Sprung. Sie sind bereit, dort tatsächlich mit anzupacken und zu helfen, oder?
Genau, mein Ortsverband Torgau hat die Alarmbereitschaft hergestellt. Wir haben die Ausrüstung gepackt, alles überprüft und wir können sozusagen binnen 60 Minuten, 90 Minuten Abmarschbereitschaft herstellen und dann auch mithelfen, wenn Kräfte abgelöst werden müssen, wenn mehr Unterstützung notwendig ist. Das alles rollt jetzt Stück für Stück an, weil die Lage auch ein Stück weit klarer wird jetzt.
Sie haben es ja selber schon angedeutet in Ihrer ersten Antwort. Viele privat organisierte Helfer beklagen teilweise, dass es immer noch keine führende Hand von offizieller Seite und klare Strukturen direkt vor Ort gibt im Krisengebiet. Was läuft da schief?
Ich glaube, wir müssen natürlich erstmal den Menschen bewusst machen, dass auch wenn die politische Verantwortung vielleicht bei der Bundesregierung liegt oder bei den Ministerpräsidenten in NRW und Rheinland-Pfalz, die tatsächliche Verantwortung liegt natürlich bei den Landkreisen. Und die Einsatzführung liegt dann mitunter bei ehrenamtlichen Kreisfeuerwehrinspektoren, die nach unserem Staatsaufbau bisher dafür zuständig haben. Und das ist natürlich eine Herausforderung, weil jeder schaut natürlich auf seinen Kirchturm, auf nur seinen Landkreis und fordert dann, dass THW, die Bundeswehr, die Bundespolizei und weitere Hilfsorganisationen im Rahmen der Amtshilfe an. Ja, also es gibt da keinen Oberkoordinator, der sagt, okay, diese 10 Dörfer haben das Schadensbild, ich möchte jetzt 500 Einsatzkräfte in jedes Dorf schicken mit denen und den Fähigkeiten, sondern es muss sich alles entsprechend den lokalen Gegebenheiten sortieren. Es gibt Anfragen, es gibt Nachfrage, es gibt eine nochmalige Überprüfung der Einsatzkräfte. Und das ist ein strukturelles Problem, was wir, glaube ich, in Deutschland im Bereich des Katastrophenschutzes haben, wo ich sage, wir haben nicht ein Problem mit zu wenig Ehrenamtlichen. Wir haben viele zivile Helfer, die mitmachen wollen. Wir haben gute Technik, wir sind gut ausgestattet, aber wir schaffen es nicht, diese Sachen adäquat, zügig, schnell und mit einer ordentlichen Führung vor Ort zu bringen, weil wir halt immer noch eine Struktur haben, die eher auf einem Kirchturmdenken beruht und jeder Landkreis macht das, was er sozusagen für richtig hält und es gibt keine zentrale Steuerung und das ist, glaube ich, ein Problem, was sich auch in diesem Fall wieder herausstellt.
Und da sind wir ja mitten in der Diskussion. Das ist eine Forderung, die gestern sehr laut wurde. Der Bund muss hier mehr Kompetenzen bekommen. Das höre ich durch, würden Sie auch so unterstreichen. Wie müssten diese Kompetenzen aus Ihrer Sicht denn dann aussehen?
Also es ist ja ganz einfach. Wenn ein Haus brennt, das macht die Stadtfeuerwehr. Wenn ein größeres Gelände brennt und es braucht mehrere Feuerwehren, muss das vom Kreis organisiert werden. Wenn ich ein Schadensgebiet habe, was sich über mehrere Landkreise oder sogar Bundesländer streckt, muss der Bund mit einer Stabsmannschaft, mit einem zuständigen Koordinator dort entscheiden können. Und dann müssen wir auch eins machen, dann muss dieser Koordinator, dieser Bevölkerungsschutzbeauftragte, der muss dann auch das Recht haben, einen Feuerwehr zu führen. Der muss sagen, ich möchte jetzt, dass in allen Landkreisen eine SMS geschickt wird an die Bevölkerung, dass sie gewarnt wird. Ich möchte jetzt, dass alle Feuerwehrfahrzeuge ausrücken in dem Gebiet und die Leute über Lautsprecher warnen. Ich möchte, dass ihr dorthin fahrt, dorthin fahrt. Das kann dann schwierigerweise nicht funktionieren, indem man erstmal bittet, anfragt, informiert, hey, da ist was, da könnte was passieren. Sondern das muss dann ein Stück weit auch klargestellt werden, dass das zentraler gesteuert wird, weil das die Menschen auch erwarten und ich glaube auch im 21. Jahrhundert ein Recht darauf haben, dass wir mit diesem Denken der lokalen Führung, die für kleine Ereignisse wichtig ist, aber bei so Großereignissen uns behindert ein Stück weit, das muss aufhören. Und das könnte über einen Bundeskoordinator, über einen Zivilschutzkoordinator, wie auch immer, funktionieren. Ich will mal das Beispiel Italien bringen. In Italien gibt es den Zivilschutz und dort kann, und der sitzt direkt beim Ministerpräsidenten, ist der angesiedelt, und der kann, wenn es ein großes Ereignis gibt, sich selber einsetzen und sagen, ich übernehme diesen Einsatz, ich führe alle beteiligten Organisationen von der Feuerwehr über die Polizei bis zu den ehrenamtlichen Zivilschutzhelfern, führe ich diesen Einsatz und strukturiere den durch. Und das bringt natürlich große Vorteile, gerade in der Einsatzabwicklung.
Aber die deutschen Landkreise warnen, das föderale System des Katastrophenschutzes grundsätzlich in Frage zu stellen. Und Innenminister Horst Seehofer teilt diese Meinung, hat er gestern auch in diesem Pressestatement gesagt. Offenbar bietet dieses System auch Vorteile. Aber welche denn aus Ihrer Sicht?
Man muss, glaube ich, genau unterscheiden. Wir kennen in Deutschland bisher nur zwei Lagen oder drei Lagen. Eine Schwere, ein Schaden, ein Unfall, ein Feuer, dann eine Katastrophe, wie wir sie einstufen, und Krieg, Spannungsfall. Und alles, was unterhalb eines Krieges, davon gehen wir nicht aus, ist, wir wollen die Bevölkerung schützen, da gibt es nur diese Stufen. Aber es gibt quasi keine Abstufung in der Schwere des Ereignisses. Ich kann doch nicht die gleichen Strukturen, einen Landkreis, der eine Zuständigkeit hat für ein Ereignis, wie jetzt das Hochwasser ist, sagen, okay, du musst jetzt mal verantwortlich sein für 5 Behörden. Du musst mehrere Hilfsorganisationen aus mehreren Bundesländern koordinieren. Du musst die Einsätze abrufen. Die haben doch gar nicht die Netzwerke, die Strukturen. Also das kann ja auf Dauer nicht funktionieren. Man muss lokale Ereignisse lokal lassen, aber Großereignisse, die Landkreis- und Bundeslandübergreifend funktionieren, die muss man auch bundeslandübergreifend führen. Das macht doch auch vollkommen Sinn. Ja, denn ein großes Problem war natürlich auch, dass die Menschen nicht gewarnt sind. Und da halte ich es natürlich für schwierig, wenn das BBK, der Deutsche Wetterdienst, eine Information hat über eine Hochwasserlage, aber die haben gar nicht die Kompetenz und die dürfen gar nicht quasi auf den Alarmknopf vor Ort drücken und sagen, jetzt warne ich die Bevölkerung, sondern die sind dann auf die Unterstützung der Landkreise angewiesen, dass die Rettungsleitstellen bitten, die Sirenen zu alarmieren oder die Feuerwehren schicken oder im schlimmsten Fall auch mal eine SMS beauftragen. Ja.
Herr Wendt, Karl Lauterbach hat gestern in einem Zeitungsinterview gesagt, beim Katastrophenschutz sind wir genauso schlecht vorbereitet wie beim Pandemieschutz. Und manch andere Politiker und auch Wissenschaftler sprechen von Systemversagen. Würden Sie auch so weit gehen?
Ich will nicht von Systemversagen sprechen. Wir haben doch immer eines der besten Systeme dieser Erde. Wir sind Deutschland, das ist das Land, was am besten durch die Pandemie gekommen ist. Auch im Bereich Bevölkerungsschutz sind wir sehr, sehr gut aufgestellt. Wir haben sehr viele.
Naja, ich erinnere mal da ganz, ganz kurz an den Katastrophentag, der letztes Jahr ja komplett in die Hose gegangen ist, ja?
Genau. Aber da müssen wir unterscheiden, es fehlt nicht an Fähigkeiten. Wir haben genug Sirenen. Wir haben 1,8 Millionen Ehrenamtliche, die einen tollen Dienst machen. Aber die richtig zu vernetzen ist das Problem. Das heißt, das System an sich ist da, aber es muss natürlich jetzt vernetzt werden, die verschiedenen Systeme, die wir haben. Das ist das große Problem, da würde ich Karl Lauterbach ein bisschen recht geben. Und das müssen wir auch jetzt lernen aus dieser Situation wieder, denn ansonsten werden wir auch den Opfern nicht gerecht, wenn wir jetzt nicht was tun. Und da müssen wir einfach aufhören zu denken, ich will meine föderale Kompetenz nicht beschneiden und ich möchte dafür weiterhin zuständig bleiben. Das muss, glaube ich, ein Stück weit aufhören, weil wir kommen in noch größere Problemlagen sonst, wenn wir das nicht beenden. Und da geht es mir nicht darum, einen ehrenamtlichen Feuerwehrmann, einen THW-Helfer, einen Zugtruppführer, der irgendwie da ehrenamtlich mehrere Wochen im Einsatz ist, zu diskreditieren oder ihm zu sagen, er macht da was falsch. Es geht einfach darum, ihn besser zu führen und ihn zu unterstützen, dass er einfach besser arbeiten kann. Darum geht es ja, dass wir diese Manpower und diesen Willen, den wir haben, bei den Ehrenamtlern, bei den Zivilen, die helfen wollen, besser auf die Straße bringen. Das muss doch erreicht sein, dass wir auch die Menschenleben nicht so viel Menschenleben verlieren, ja, was passiert ist. Und das ist das, da muss die Debatte aufhören und da kann es nicht darum gehen, ich will meine Fähigkeit behalten oder ich will meine Zuständigkeit behalten. Das verstehen die Leute nicht. Die Leute wollen, dass sowas nicht passiert und die Leute wollen ordentlich gewarnt werden, wenn schwerer Regen kommt. Und da ist denn egal, ob das die Landkreise schaffen oder nicht schaffen. Und wenn sie es nicht schaffen, muss jemand anders machen. Punkt.
Gut, Herr Wendt, dann bedanke ich mich recht herzlich für unser Gespräch und wünsche Ihnen einen guten Tag.
Das wünsche ich Ihnen auch, Herr Rupp. Vielen Dank.
Mehr als 170 Menschen wurden gestern noch im Krisengebiet vermisst. 30.000 Menschen waren im Westen des Landes weiterhin ohne Strom. Wie viele Menschen am Ende ihr Zuhause verloren haben, das ist noch nicht absehbar. Hinter all diesen Nachrichten aber stehen Einzelschicksale, Geschichten von Menschen, wie die von Heike Alfeis. Sie hatte ihr Zuhause im Kreis Euskirchen in Nordrhein-Westfalen, in der Nordeifel, bis die Flut kam. Was sie erlebte, hat sie meinem Podcast-Kollegen Stefan Lischka erzählt.
Guten Morgen, Heike Alfeis.
Ja, guten Morgen.
Frau Alfeis, Sie haben 20 Jahre in Kall gelebt. Das ist ein kleines Dorf in Nordrhein-Westfalen. Wo waren Sie, als Sie erfahren haben, dass auch dort das Hochwasser zugeschlagen hat und auch Ihre Wohnung betroffen ist?
Ja, da war ich gerade 20 Stunden in Südfrankreich angekommen und habe mich auf einen dreiwöchigen Urlaub in Sonne und Entspannung gefreut.
Sie waren dann in der Gegend von Nizza und haben dann mitbekommen, dass zu Hause was los ist.
Genau, ich habe mitbekommen, dass zu Hause was los ist und meine Freundin, die nebenan im Haus wohnt und sich um meine Blumen kümmern wollte, schickte mir nach und nach Videos, die langsam unsere Urft, das ist der Fluss, der direkt bei, oder ein, sagen wir mal, größerer Bach, der bei uns vorm Haus fließt, der stieg so langsam und dann konnte ich auf dem Video sehen, wie meine Balkone voller Wasser liefen, dass ja meine Wohnung quasi bis 1,50 Meter unter Wasser gestanden hat.
Jetzt muss man dazu sagen, dass Sie aber nicht im Erdgeschoss gewohnt haben.
Ich habe im Hochparterre gewohnt und zwar in einem wirklich hohen Hochparterre. Also darunter waren Carports unter der Wohnung und ich habe wirklich niemals, also wirklich nicht im Ansatz in meinen kühnsten Träumen damit gerechnet, dass sowas passieren kann. Und bei uns ins Haus ist es eben nicht vom Fluss gekommen, sondern eben von der Straße und hat die Eingangstür zu dem Mehrfamilienhaus quasi gesprengt. Und ist dadurch quasi ins Erdgeschoss gelaufen. Also es ist völlig grotesk.
Und dann sind Sie aus Nizza zurückgefahren nach Kall und was ist dann passiert?
Also ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Also auf jeden Fall sind wir dann sofort losgefahren und meine Kinder, die im Kölner Raum wohnen und mein Sohn, der wohnt in dem Nachbarort, also die sind alle zu meiner Wohnung gefahren, kamen erstmal in meine Wohnung nicht rein, weil die von innen quasi durch die schwimmenden Möbel versperrt war. Meine Wohnungstür war zum Glück verschlossen geblieben, sonst hätte ich noch mehr Wasser drin gehabt. Ja, und die haben das Schlimmste quasi beseitigt. Und als ich dann am Nachmittag kam, bot sich ein Bild immer noch der Verwüstung. Also meine Möbel standen alle nicht mehr da, wo sie standen. Schränke waren umgekippt. Gläser, Geschirr, alles lag auf dem Boden. Kleidungsstücke, meine Bettwäsche schwamm durch den Raum. Die Stühle haben alle irgendwo sich ihren Platz gesucht. Also es ist, meine Kinder haben halt vorher schon rausgeholt, was noch zu gebrauchen war. Also, ich kann eigentlich gar keine richtigen Sätze formulieren. Entschuldigung.
Was konnte noch gerettet werden und was ist definitiv weg?
Also alles, was über 1,50 Meter war, also in Regalen oder in Kleiderschrank über 1,50 Meter, das konnte gerettet werden, was weiß ich, also so Plümos, die ich schön ganz oben in die Fächer getan hatte, weil ich da nicht so oft dran muss. Oder eben Bücher oder irgendwelche Sachen oder auch Aktenordner, die eben über 1,50 waren und sich noch nicht vollgesogen hatten von unten eben, die konnten gerettet werden. Oder Bilder, die an der Wand hingen. Meine Lampen habe ich alle noch. Aber ansonsten, das Mobiliar ist eben alles von unten aufgequollen. Und natürlich Ordner und Dokumente, die eben sich mehr weiter unten befunden haben, sodass ich gut drankommen konnte, die sind, das ist alles weg. Es ist wirklich, also ich besitze kein Möbelstück mehr. Ich besitze ein paar Kleidungsstücke, die ich eben mit in den Urlaub genommen hatte. Also ich bin gut ausgestattet, was Sommergarderobe angeht. Es ist wirklich nichts übrig geblieben. Ein bisschen Geschirr, was in den Küchenschubladen rumschwamm, was meine Kinder eben sauber gemacht haben und sowas, das habe ich jetzt und da wühle ich gerade drin rum, um zu gucken, was kann man benutzen noch und was nicht mehr.
Sie haben bei all der Tragik auch etwas Schönes erfahren, nämlich Solidarität.
Absolut. Ja, erstmal natürlich durch meine Kinder, die mir den schlimmsten Anblick schon mal erspart haben. Das ist das eine. Und das andere waren an dem Tag, als wir dann eben alles aus der Wohnung rausgeräumt haben, Da standen plötzlich wildfremde Leute in der Wohnung mit Erbsensuppe oder mit einem Blech mit frisch belegten Brötchen und haben einfach ihre Hilfe angeboten. Oder es standen plötzlich Leute mit Besen und Schaufeln in der Wohnung und haben gesagt, ja, können wir hier mithelfen, den Schlamm rauszuschippen. Ja, und teilweise einfach nur durch eine Umarmung geholfen, ne? Ich muss sagen, ich merke, dass ich bin noch relativ dumpf. Ich denke irgendwann, weil ich jetzt so in Aktion bin, aber ich denke irgendwann kommt die Seele hinterher und dann wird es sicherlich auch nochmal schwierig werden.
Sie sind untergekommen auch bei Freunden und Bekannten jetzt im Moment.
Ich bin bei Freunden in Köln jetzt untergekommen. Das ist schön weit weg von allem. Ja, das ist eben einfach ein Segen, ne? Das ist, ich werde eben aber halt in die Eifel zurückkehren müssen. Also ich kann jetzt nicht einfach sagen, okay, ab jetzt lebe ich in Köln, weil ich eben in der Eifel meinen Job habe. Ich bin da Schulleiterin einer schönen Grundschule und die vor ein paar Wochen voll Wasser gelaufen ist.
Ich wollte gerade fragen, wie ist denn der Zustand der Schule?
Naja, der Zustand der Schule ist so, dass wir vor den Ferien gedacht haben, also eben durch den Wasserschaden, den wir da vor 5 Wochen bei so einem Starkregen hatten, dass wir dann eben die Klassenräume alle wieder schön haben. Da laufen die Trockenmaschinen auf Hochtouren. Also es hört nicht auf, ne? Mhm. Es ist gerade wirklich, ja, heftig.
Wie geht es jetzt weiter für Sie? Was sind die nächsten Schritte in Ihrem Leben?
Die nächsten Schritte in meinem Leben? Wissen Sie was? Es ist im Moment so, dass ich wirklich immer nur von der einen Stunde bis zur nächsten denke und für jede Stunde dankbar bin, wo ich nicht irgendwie einen Heulkrampf kriege oder irgendetwas. Ich habe zum Glück eben als Lehrerin, Schulleiterin jetzt noch ein paar Wochen Ferien, sodass ich eben erstmal wirklich Ordnung in meine übrig gebliebenen Sachen bringen kann. Und wie soll ich sagen, es ist auch so ein Gefühl von, ja, ab jetzt reise ich mit leichtem Gepäck. Also alles, was man immer schon mal wegschmeißen wollte, das kann man jetzt auch noch wegschmeißen, sodass man vielleicht irgendwann so ein bisschen, oder ich, was die Befreiung empfinde. Meine nächsten Schritte sind zu überlegen, wo werde ich dann wohnen. Erstmal werde ich von Köln aus von den Freunden fahren können, die mir eben Unterschlupf angeboten haben für die nächsten Wochen, Monate, so lange, wie ich es brauche. Da ist es trocken, ist weit genug vom Rhein weg. So ist es jetzt. Also wie gesagt, was morgen und übermorgen ist, das weiß ich eigentlich wirklich gar nicht so genau. Dafür reicht auch gerade mein Verstand nicht aus.
Heike Alfeis, ich sage vielen, vielen Dank. Wünsche Ihnen alle Kraft der Welt. Hoffe, dass Sie weiterhin so viel Solidarität erfahren und dass Ihr Leben irgendwann, auch wenn es jetzt vielleicht im Moment noch nicht in greifbarer Nähe erscheint, wieder eine Form von Normalität zurückgewinnt.
Ja, danke schön für Ihre Wünsche.
Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Hiya, Barbie.
Hi, Ken.
You wanna go for a ride?
Sure, Ken.
Dass jetzt auch Barbie nachhaltig werden will. Die bekannteste Puppe der Welt hat ja schon manchen Shitstorm hinter sich. Falsches Frauenbild, zu langbeinig, zu schlank, zu perfekt, zu eintönig. Der Barbie-Erfinder und Spielzeughersteller Mattel reagierte. Es gibt nun eine Barbie, die im Rollstuhl sitzt, eine Barbie mit Hautkrankheit, eine geschlechtsneutrale Barbie und auch eine etwas fülligere Plus-Size-Barbie. Und jetzt wird Barbie natürlich auch noch grün und nachhaltig. Mattel hat eine neue Puppe herausgebracht, die zu 90% aus Plastikmüll aus dem Meer besteht. Endlich bekommt der Abfall ein hübsches Gesicht. Aus Müll wird Spielzeug und aus Spielzeug wird Müll, der dann wieder zu Spielzeug wird. Was für eine grandiose grüne Idee.
Barbie, let's go party.
Imagination, life is your creation.
Und was geht eigentlich gar nicht?
Ja, dass dieses Olympia, Sie wissen schon, unsere Olympischen Spiele jetzt ständig in den Medien heruntergeschrieben werden. Nur weil es da so ein paar Meldungen und Skandale gibt. Okay, Top-Sportler haben den Olympischen Spielen eine Absage erteilt und jetzt springt auch noch einer der Hauptsponsoren ab. Der japanische Autohersteller Toyota will mitten in der Corona-Pandemie nichts mit den Olympischen Spielen zu tun haben und sagt seine Werbung ab. Na gut. Aber eine Geschichte gibt es, die muss man hier mal erzählen. Da wird der olympische Traum erfüllt. Denn einem gefällt es in Japan schon jetzt so gut, dass er gleich dort bleiben möchte. Der ungarische Gewichtheber Julius Sesekito Leko hat in einem Abschiedsbrief verkündet, dass er von nun an in Japan leben wolle und sich einen neuen Job suchen werde. Der Athlet kam einfach nicht zum täglichen Corona-Test und war auch auf seinem Zimmer nicht anzutreffen. Der 20-jährige Sportler nutzte die Spiele, um aus seiner Heimat zu fliehen, einem der ärmsten Länder der Welt. Für ihn ist der olympische Traum also erfüllt. Oder man könnte auch sagen, für ihn ist das jetzt schon der One Moment in Time. Bis morgen, Ihr Michael Brücker.